der Design-Podcast der Burg.
Herzlich willkommen zur neuen Folge des Hurra Hurra Design-Podcasts der Burg. Und für die Vorbereitung von diesem Podcast bin ich tatsächlich in den Bahnhofskiosk gegangen und ich bin geradelt und habe dafür tatsächlich auch meine Corona-Maske eingepackt und bin dann in den Laden rein und habe nach der Form gefragt. Und dann guckte mich die Verkaufsperson etwas an und sagte, so, ich war in Dresden am Bahnhof, hat er gemacht. Und dann hat er mir tatsächlich von hinten irgendwo noch die aktuelle Ausgabe der Form rausgegeben und ich habe die bezahlt, die hat 15 Euro gekostet, bin ich kurz erschrocken, weil ich gedacht habe, was kostet denn ein Magazin? Im Laden sicherlich 5 Euro, nein, doch 15 Euro, aber das ist okay. Und bin dann so raus, habe meine Maske abgemacht und schlage die Form auf und sehe ein Bild von Vivian Tauchmann. Und Vivian Tauchmann macht eine Self-as-Other-Performance beim Hurra-Hurra-Festival auf diesem Bild. Vera Sacchetti schreibt einen Text dazu, der auch noch richtig, richtig gut ist. Und ich blätter so weiter durch und erfreue mich an einer tollen Zeitschrift. Und das habe ich deswegen gemacht, weil heute zu Gast im Hurra Hurra Podcast ist Nina Sieverding und Anton Ralves, die seit Anfang 2020 das neue Chefredaktionsteam der Form sind. Und bevor wir jetzt darüber reden, wie sich die Anforderungen an Designhochschulen und die Curricula ändern und was das überhaupt soll, 2020 noch so einen schweren Stapel, ich war auch erschrocken, wie schwer diese Zeitschrift ist, zu machen, da bitte ich euch, dass ihr euch mal kurz vorstellt, bitte.
Ja, hallo.
Hallo.
Ich bin Nina Sieverding, die Chefredakteurin des Form Design Magazins.
Und ich bin Anton Ralves, auch der Chefredakteur des Form Design Magazins. Und ja, zusammen sind wir
die Doppelspitze der Form, sozusagen.
Wie so ein kleines Clowns-Duo. Nein.
Okay, ein Clowns-Duo ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Wieso seid ihr jetzt ChefredakteurInnen der Form? Was ist das für eine Biografie, die euch dafür qualifiziert, das zu tun? Nina, ich address das mal immer.
Ich glaube, was uns qualifiziert, auch im Team jetzt, ist, dass wir so unterschiedliche Lebensläufe haben. Und ich auch immer super beeindruckt, ich weiß noch, dass ich super beeindruckt war, als ich Anton kennengelernt habe, weil der eben ganz anders nach seinem Bachelor durch die Welt so gegangen ist und Sachen bewegt hat. Also das kannst du ja selber nochmal. Und ich eben eine ganz andere Biografie und ganz andere Kompetenzen mitgebracht habe. Also ich habe einen Master gemacht und bin dann zur Form gekommen als Bild- und Textredakteurin und hatte mich darauf eigentlich schon viele Jahre lang vorbereitet. Also ich habe zum Beispiel ein Praktikum gemacht an der Stiftung Bauhaus Dessau, die du ja jetzt auch schon im Podcast hattest, sozusagen. Und habe da, zufälligerweise bin ich da in die Bildredaktion gerutscht von dem Bauhaus-Magazin. Und habe da schon gedacht, ich war da, glaube ich, so 23, habe da schon gedacht, boah, das wäre irgendwie so mein Traumjob. Und das habe ich gemacht bei der Form ein Jahr lang. Und jetzt sind wir Chefredakteure oder Chefredakteurinnen.
Und was hast du studiert?
Ich habe Kommunikationsdesign im Bachelor studiert und integriertes Design im Master, also im Bachelor in Braunschweig und im Master in Bremen und war auch nochmal in Valencia und Frankreich, in Dijon dazwischen für verschiedene Erasmus und dann so Aufenthalte.
Aber das ist ja jetzt nicht die klassische Journalistinnen Biografie, wo man das erst studiert, dann macht man Volontariat und dann kann man das alles mit dem Texte schreiben und dann weiß man auch, wie man sich in so eine Redaktion gegen die Widerstände durchbeißt und dann darf man auch mal Entscheidungen treffen und sowas. Das hast du ja so in dem Sinne ja jetzt gar nicht durchlebt. So.
Doch. Doch, weil ich
Nina unterschlägt immer gerne die Hälfte ihres Lebens.
Ich habe ja hier einen Zettel liegen, deswegen frage ich.
Genau, also weil man den halt so komprimieren muss. Nee, ich habe mal nachgerechnet, ich sitze jetzt halt seit fast 10 Jahren in so Redaktionen und ich fand es auch super toll nochmal als Bestätigung, als ich meinen ersten Tag bei der Form hatte, da war es echt so, ich habe keinen Tag Einarbeitung gebraucht. Das weiß ich noch. Ich dachte, boah, jetzt machst du das, was du immer in so schäbigen Redaktionsräumen irgendwo in einer Turnhalle gemacht hast. Ne? Also wirklich, meine erste Redaktionssitzung war wirklich in so einer Turnhalle von der Uni, weil es keinen anderen Raum gab. Und da hat das Hochschulmagazin sich getroffen, in so eiskalten Raum. Und ich dachte, boah, jetzt machst du endlich das, was du immer so neben dem Studium gemacht hast, beruflich. Also es war irre, das dann so ja, zum Beruf machen zu können. Also ich habe immer nebenbei geschrieben für Hochschulmagazine, für Zeitungsverlage, für die Typo Berlin war ich zum Beispiel auch im Editorial-Team. Ich habe ein Praktikum gemacht bei Zeit Campus, nicht im Text, sondern in der Gestaltung. Und auch später dann in Bremen nochmal freigeschrieben für verschiedene Zeitungen, Zeitschriften.
Aber erzählen wolltest du das erstmal nicht?
Nee, du hast ja nach dem Studium auch.
Ach so, gefragt. Stimmt. Na gut, mein Fehler, merke ich mir.
Das war klar, also ich hatte so eine klassische Designausbildung und ich habe aber irgendwie immer gemerkt, irgendwas fehlt. Und ich hatte einen Freischreibenkurs in meinen ersten Semestern, den ich sehr gut fand. Und ich weiß noch, ich war dann im Ausland und dieses Studium im Ausland, also ich war in Valencia an der Fachhochschule, war eben ganz anders als das Studium in Braunschweig. Und danach kam ich irgendwie zurück nach Braunschweig und dachte, ich muss jetzt irgendwas ändern, ich muss jetzt irgendwas umschmeißen. Und dann habe ich nochmal ein anderes Nebenfach gewählt und habe eben dem Hochschulmagazin geschrieben, ich möchte jetzt für euch schreiben. Und dann haben die mich halt, haben die gesagt, komm vorbei, wir treffen uns hier in der Turnhalle. Anfang Januar irgendwie, also ja. Und so fing das dann an und es war eigentlich super, weil das so ein super Ausgleich war zu meinem Studium. Also alles, was ich gesucht hatte in diesem Designstudium und da nicht gefunden habe, das habe ich eigentlich beim Schreiben dann gefunden. Und dann war irgendwann so ein Punkt, wo ich nicht mehr das eine oder das andere, also das eine ging nicht mehr oder das andere und andersrum. Also beim Schreiben habe ich Sachen gelernt, die ich im Design wieder anwenden konnte und andersrum. Und es gab auch Redakteure, die mir auch Volontariate angeboten haben übrigens, die ich dann aber abgelehnt habe, weil ich eben noch mal aus Braunschweig raus wollte auch und noch mal was woanders erleben wollte. Und hab dann, die haben auch, also es gab Personen, die gefragt haben eben, was willst du denn jetzt, ne? Was bist du denn jetzt? Designerin, schreibst du, wo soll denn die Reise hingehen? Die haben immer so, ich weiß es nicht genau, aber ich mache halt beides so gern. Und deswegen bin ich auch super glücklich, also wie das jetzt alles so gelaufen ist, weil das hätte ich mir nie träumen können, dass es wirklich einen Job gibt, wo beides gefragt ist. Weil gerade ich habe das Gefühl, immer im traditionellen Journalismus gibt es halt auch diese klassischen Rollen. So, das muss ich vielleicht auch erst jetzt entwickeln, gerade mit den digitalen Medien, dass es da vielleicht Redakteure gibt, die sowieso aus dem Design kommen und die dann digitalen Journalismus machen und dann die Infografik gleich dazu bauen oder so. Mhm.
Wie ist es bei dir gewesen, Anton?
Also ich, wenn ich mich so mit Nina vergleiche, dann kommt mir mein Lebenslauf immer ganz erschreckend kurz vor.
Ich denke immer, boah, voll krass.
Bei mir liegt so ein bisschen, glaube ich, der Teufel dann auch im Detail. Also ich habe in Potsdam Produktdesign studiert, offiziell. Das war damals oder ist auch immer noch relativ interdisziplinär. Also man kann auch Grafikkurse belegen und Interface-Kurse und so weiter. Und ich habe immer ganz viel Grafik damals auch schon gemacht. Und genau, und dann, ich glaube, was so meine Kernkompetenz vor allem ist, ist, dass ich so eine intrinsische Energie habe und immer mir meistens nicht das reicht, was so einfach drumherum schon existiert. Und dann habe ich mit einem Kommilitone von mir und noch einem Freund ein Möbellabel gegründet, also während des Studiums. Das gibt es auch noch, Objekte unserer Tage heißt es in Berlin. Und das habe ich dann, ich glaube, 4 oder 5 Jahre gemacht. so ein bisschen bis fast zum Burnout. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich brauche nochmal irgendwie eine andere Perspektive. Das habe ich ehrlich gesagt schon ziemlich früh gemerkt. Aber wenn man erstmal in so einer Gründung steckt, kommt man so schnell nicht mehr raus, weil natürlich vieles von abhängt, weil man auch tolle Sachen erreicht hat und so. Und irgendwann dachte ich, aber jetzt brauche ich nochmal was ganz anderes und habe tatsächlich einfach mal geguckt, was es sonst so gibt. Man kann sich ja meistens nicht vorstellen, wo so die eigenen Kompetenzen sonst noch so passen. Und ich komme ursprünglich aus Frankfurt und das Forum Design Magazin sitzt hier eben auch. Und dann habe ich nach, ich glaube, Designjobs in Frankfurt gegoogelt.
In der, Job, in der Jobdatenbank.
Beim Arbeitsamt.
Ja. Da kam so Artdirektion Vormagazin und ich hatte Peter, den Herausgeber, auf der EMM ein Jahr vorher getroffen und wusste, der ist irgendwie ein cooler Typ. Und da habe ich einfach beworben und dann wurde ich genommen. Und es war, also war ganz, ganz verrückt. Jetzt ein bisschen wie Nina war, als ich dann drin war, dachte ich auch, okay, absurd, was ist für. Ja, das ist, wie viele gute Sachen und wie viele Sachen, die ich so mag, in diesem Job vereint werden irgendwie. Und genau, ich bin dann vielleicht eher so ein bisschen, wenn Nina so die journalistisch-designerische Hybridin ist, dann bin ich eher so der Unternehmer-Design.
Marketing-Pro.
Ja. Und das ist halt eine super gute Kombination gewesen und, also, und ist sie auch immer noch. Und deswegen glaube ich, ja, merkt man das dem Heft auch jetzt so an, dass es eben eine ganz neue Energie kriegt, finde ich so. Und ich schreibe auch gerne und ich lerne sehr gerne journalistisch und schreibend von Nina. Da bin ich immer sehr froh und sie hat mir auch letztens gesagt, dass ich besser werde.
Bravo. Aber wenn ihr gerade, weil du gerade, weil Nina, du gerade sagst, Anton ist so der Marketing-Pro. Ihr habt auf dem, also ich habe hier nämlich noch eine alte Form liegen, und weil ich schon sehr, wie gesagt, sehr, sehr lange keine Form mehr gekauft hatte und die habe ich mal zugeschickt gekriegt. Es ist die Region of Design, die ist von August 2019. Da steht noch Großform drauf und jetzt steht hier Form unabhängiges Designmagazin. Worin unterscheidet sich die Form von früher von jetzt und warum ist es jetzt nötig oder richtig, unabhängiges Designmagazin draufzuschreiben?
Ich glaube, die Frage ging an dich, oder?
Also ich glaube, ich muss dazu sagen, ich habe gerade in den Archiven gewühlt von der Form. Und ich durfte tatsächlich in die alten Briefe von Wilhelm Wagenfeld reingucken und gucken, was der geschrieben hat.
Einer der
Gründungsväter der Form, muss man dazu sagen, was der mit den anderen Gründungsvätern der Form so geschrieben hat, und war überrascht, weil es super viele Parallelen gibt, immer noch. Ich mich da sehr reingefunden habe in ganz viele Sachen, und Unabhängigkeit war eben damals schon ein riesiges Thema. Also von daher ist das eigentlich vielleicht was, was wir jetzt rausstellen, was aber eigentlich schon immer da war. Also es ist schon im Kern der Form immer ein wichtiger Teil gewesen. Ich glaube aber, dass auch ein Grund war, weswegen wir das da draufgeschrieben haben, ist, dass unabhängiger Journalismus eben immer wichtiger wird in diesen Zeiten und vor allem im Designjournalismus die Grenzen zur PR ja oft fließend sind. Also es gibt nicht mehr viele Magazine oder überhaupt, also Online-Magazine, die unabhängig Bericht erstatten können, weil sie eben von großen Geldgebern abhängig sind.
Und das ist das Form Design Magazin nicht?
Ja und nein. Also natürlich sind wir auch unternehmerisch darauf angewiesen, aber es kommt ja immer darauf an, was man priorisiert. Und wir versuchen natürlich auch, das Magazin als ein wirtschaftliches Unternehmen zu führen und oder machen es. Und genau, wir sagen aber einfach nur, dass die Unabhängigkeit uns wichtiger ist, weil ich persönlich finde ja, und ich glaube, Nina geht es genauso, wenn du keinen unabhängigen Journalismus machst, dann brauchst du im Grunde gar keinen Journalismus machen, weil alles andere ist im Grunde Werbung. Und genau.
Und dieser kritische Geist, der war schon ab Ausgabe 1 da. Ja.
Und die, das hat mich tatsächlich nämlich auch irritiert, weil wenn man sich die Wallpaper oder die Frame oder sowas, die ähnlich schwer sind, mal anguckt, dann blättert man da ja wie so durch die Vogue am Anfang durch durch so 10.000 Doppelseiten voller Foscarini-Werbung sozusagen. Und das, finde ich, ist ja bei euch tatsächlich sehr reduziert. Ist das ein Zeichen der Unabhängigkeit?
Ich denke schon, ja. Also ich denke ja immer, wenn die alle wirklich irgendwie so viel Werbung haben, frage ich mich immer, wo dieses ganze Geld hingeht, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, wir schaffen es einfach dadurch, dass wir aufmerksam sind, dadurch, dass wir ein gutes Netzwerk haben, mit dem wir zusammenarbeiten, schaffen wir jetzt einfach sehr, sehr viele gute Inhalte irgendwie sehr effizient zusammenzutragen, würde ich sagen. Und deswegen müssen wir jetzt nicht das ganze Heft mit Werbung zuklatschen. So. Und ich vermute schon, also die Frage ist natürlich immer auch noch dahinter. Bei anderen Magazinen habe ich das ja oft das Gefühl, inwiefern geht dann auch noch Werbung sozusagen mit garantierter, in Anführungszeichen, redaktioneller, ne, Berichterstattung, dann wird es ja so richtig eklig, finde ich. Und ich kenne ja
das. Das ist aber auch durchaus üblich, also gerade ja, ne, in dem Teil, ja, wo wir, also Lifestyle-Magazine.
Genau, Design wird ja immer ganz schnell in die Lifestyle-Tonne so geworfen. Und ich kenne ja die andere Perspektive. So als Unternehmen hat man natürlich immer versucht, überall irgendwie reinzukommen. Und ich war sehr erstaunt, jetzt ohne den Namen zu nennen, wie da so gearbeitet wird. Also ich hatte so innerhalb von einem Jahr den Respekt eigentlich vor jeder größeren Zeitschrift plus Online-Plattform verloren, weil ich wusste, da geht es nur darum, wer mehr bezahlt oder wer den besseren Barter-Deal aushandelt.
Und was für einen Deal aushandelt?
Barter-Deal, das ist so PR-Sprache, das heißt also sozusagen physische Werte gegen was tauscht. Also meinetwegen, du schickst einem Influencer einen Stuhl nach Hause und dann kriegst du einen Post.
Okay. Das wird mir zu düster.
Ja, aber das ist überhaupt nicht düster, das ist jetzt wirklich gang und gäbe. Also das ist so omnipräsent, dass man es eigentlich, also wenn man da einmal drin ist, dann ist das überall.
Ja, ich zum Thema Werbung, also auch ich selber habe auch nach dem Studium anders als ihr, auch so ein bisschen publiziert oder eben auch geschrieben, und zwar aber eher für die Form und Zweck, also sozusagen für das Panda aus dem Osten. Okay. Und Angelika Petruschat, die Herausgeberin, die hatte ich auch mal gefragt, als es so darum ging, ja, wie machen wir denn jetzt weiter? Also ich habe noch bei der letzten, die als reguläres Heft erschien, mitgemacht. Und dachte, ja, aber wir können doch einfach Werbung schalten, dann kriegen wir doch Geld. Und hat Angelika gesagt, nee, wie sieht denn das aus? Und seitdem hab ich mir gemerkt, dass das ja auch ein Zeichen von Haltung ist, sozusagen. Also ja, das zu reduzieren, weil man sich dann eben genau weil man sich frei macht von eventuellen Einflussnahmen. So, also man kommt ja auch in so eine blöde Bredouille rein plötzlich, weil so in der Hand wäscht die andere und dann wie mit dreckigen Händen will Kinder nach Hause gehen. Und deswegen ist es so ein, ist es euch das hoch anzurechnen an der Stelle. Noch eine andere Frage, bevor wir so in meine eigentlichen Fragen kommen. Wieso ist das Englisch raus?
Ja, also es ist eine reine unternehmerische Entscheidung gewesen. Wir mussten ein bisschen, also wir mussten sozusagen das Profil oder haben das Wort, das Profil schärfen und und konzentrieren uns jetzt einfach erstmal auf den deutschen Markt und wollen da wachsen und wollen da größer und bekannter werden und genau. Und Englisch ist absolut erstrebenswert für uns auch wieder, so kurz-, mittel- bis langfristig, würde ich sagen. Da wollen wir aber eigentlich einfach sozusagen das gleiche Heft in Englisch, dann das wäre so unser Traummodell, dass es das einfach nochmal in Englisch gibt. Weil wir fanden auch so ein bisschen Englisch und Deutsch in einem Heft, da bezahlt sozusagen dann der Käufer oder die Käuferin für den gleichen Inhalt, also du bezahlst den einen Preis für zweimal den gleichen Inhalt. Und auch layout-technisch und sowas ist das alles so ein bisschen so, dass wir dachten, das kann man optimieren.
Es ist immer ziemlich hakelig. Ne? Ja, man muss komplett anders gestalten, als genau, man sonst editorial gestalten würde. Also es hat jeder, der das schon mal gemacht hat, wird wissen, wie schwierig das ist. Und auf der anderen Seite fällt es dem Leser kaum auf oder der Leserin. Also
stimmt.
Wenn ich manchmal dann andere Zeitschriften gelesen habe, die Deutsch-Englisch kombinieren, dann sehe ich das Englische nicht mehr. Und wir hatten ja teilweise sogar Anfragen von Leser, HörerInnen irgendwie, die gefragt haben, ja, wo ist denn jetzt der englische Text? Dabei stand der halt, ne? Die Seiten waren halt 50-50 aufgeteilt.
Ach, die haben den gar nicht gesehen? Oh Gott, oh Gott.
Die haben den gar nicht gesehen. Genau.
Ich glaube übrigens,
also Gestaltung ist unsichtbar. Das ist doch sehr gut.
Ja, aber leider in dem Fall irgendwie die falsche Art von Unsichtbarkeit. Wir hatten auch, letztens sagten wir auch bei der Novum, die haben jetzt nämlich so einen Button auf dem Cover, wo drauf steht Bilingual, wo wir so dachten, mir ist das auch irgendwann ganz später das aufgefallen, dass die Novum zweisprachig ist. Und ich dachte immer, die Novum ist deutsch. Das ist genau das gleiche Phänomen. Also man denkt ja immer von intern, alle sind so in so einem Magazin drin, wie man selbst ist, wenn man das macht. Aber es ist natürlich Pustekuchen, ist ja klar. Und so genau vergleicht halt dann niemand diese Inhalte, ne? Oder du liest halt nur das Offensichtliche erstmal für dich. Und ja, das ist ein Mischwerk aus vielen Entscheidungen oder Faktoren gewesen.
Ja, okay. Wir versuchen mal ein bisschen on topic zu kommen. So, weil der Hurra Hurra Podcast heißt ja Hurra Hurra Podcast, weil wir dieses ja ganz tolle Festival hatten. Anton, du warst da, obwohl ich dich so wie ihm hatte, den habe ich nur gesehen, so aus dem Augenwinkel. Du hattest nie so einen tollen Suit an wie er. Deswegen habe ich dich nicht in Erinnerung.
Weiß ich doch gar nicht.
Doch, sonst hätte ich dich ja gesehen. Deswegen geht es ja hier auch in diesem Podcast eigentlich um die Frage, was machen wir denn eigentlich jetzt an den Hochschulen? Und dadurch, dass ihr mit dem, ihr habt sowieso als Blattmacherinnen und dann noch mal einen ganz anderen Metablick auf die Angelegenheit und auch dadurch, dass die aktuelle Ausgabe, die 287 habe ich nicht gelesen, aber eben die 288 hier auf dem Tisch liegen, setzt ihr ja auch neue Themen. Und das ist ja anders als die Form noch vor, was weiß ich, in einem Jahr und vor 5 Jahren und vor 10 Jahren waren. Und wenn ihr jetzt da mal so ein Stück guckt, wie verändert sich Design und wie muss ich aus eurer Perspektive da auch die Designausbildung verändern?
Das ist natürlich alles relativ komplex und vielschichtig. Ich habe das Gefühl, alles wird politischer auf jeden Fall. Und
die Welt wird komplexer,
genau.
Natürlich auch.
Deswegen also stelle ich auch so komplexe Fragen.
Sie nicht, aber wird sie nicht,
unsere Wahrnehmung. Genau. Und ich habe manchmal das Gefühl, so viel muss man eigentlich gar nicht machen. Man muss ein bisschen mehr die jungen Menschen ernst nehmen als Menschen mit Positionen und Wahrnehmungen und Ansichten und denen nicht einfach so diese Mündigkeit immer absprechen. Das finde ich, und weil wir beide natürlich auch noch relativ jung sind, haben wir einfach ein anderes Designverständnis, als man es halt irgendwie, weiß ich nicht, vor 20 Jahren hatte. So.
Oder 50 Jahren.
Genau, und ja, bei uns geht es, glaube ich, ganz viel über wirklich eine Haltung hinter etwas. Wir grundsätzlich gucken wir nach Themen, die einfach einen gesellschaftlichen Mehrwert haben, sich irgendwie von der reinen Oberflächlichkeit emanzipieren, die komplexere Themen behandeln. Und
vielleicht auch auf ungewöhnliche Arten oder mal in Strukturen, Systemen denken.
Genau. Und ich glaube, was auch ein großer Unterschied oder zwei Faktoren noch sind, ist einmal so, sich vom Kapitalismus ein bisschen zu lösen als so notwendiges Verbindungsmittel zum Design und soziales beziehungsweise auch emotionales als Faktor für Gestaltung mit zu berücksichtigen oder sozusagen innere Wahrnehmungen und Identitäten mit als Gestaltungsfaktoren ernst zu nehmen. Ich glaube, also weg von diesem Rationalen, das glaube ich so ein ganz.
Ja klar, und dann gibt es natürlich jetzt so eine neue Generation. Ich glaube, jemand, der bei Fridays for Future mitgelaufen ist, der wird auf jeden Fall anders gestalten. Der wird auf jeden Fall auf andere Sachen gucken, als noch vor ein paar Jahren vielleicht.
Ja, ich glaube ehrlich, und da denke ich immer, die Hochschullehre ist ganz schön weit zurück noch.
Aber wo würdest du denn sagen, steht denn die Hochschullehre, wenn du es mal zusammenfassen müsstest?
Automatisch ist es natürlich ja so, dass da einfach noch, und es soll jetzt gar keine pauschale Abwertung sein, aber es sind natürlich die Boomer, die da jetzt sitzen und die, und so wie das System halt ist, ist es einfach nicht durchlässig. Das heißt, wenn du einmal da eine Professur hast, dann sitzt du halt relativ bequem drin und es kommt noch viel aus so einem sehr kategoriebesetzten Denken. Also es gibt, also ich weiß noch, wie die FH Potsdam damals das ganz groß sich da auf die Fahne geschrieben hat, dass sie interdisziplinär sind. Und ich kenne Freunde von mir, haben in Weißensee studiert und da sind so eiskalt die verschiedenen Disziplinen getrennt worden, immer noch und ist auch immer noch so, dass ich mich immer frage, in welchem Elfenbeinturm lebt ihr eigentlich alle, dass ihr glaubt, mit sowas würdet ihr irgendwie komplexe Dinge begreifbar machen können. Und das, glaube ich, ist etwas, was sich auch erst ändert, wenn, naja, zum einen einfach so starre Positionen irgendwann nicht mehr da sind und aber sich auch wirklich erst, wenn sich das System von sich aus also irgendwie ändert. Also sozusagen wie eine Struktur von Lehrenden ist in so einer Hochschule, ne? Wie viel Hierarchien und wie viel Zugang wirklich gewährt wird und nicht, wo dann am Ende doch wieder irgendwann ein Mensch im Weg steht, der das Weiterkommen irgendwie blockiert. Und ich habe letztens mit meinem alten Prof tatsächlich aus Potsdam telefoniert und das war sehr interessant, weil der versucht auch ganz viele Strukturen zu ändern und prallt die ganze Zeit auf Wände. Also obwohl der Mitgründer, glaube ich, sogar ist, der FH Potsdam. Und der meinte halt, eigentlich müssen Unis einfach so die Ermöglicher sein. Das sind die Plattformen, die ermöglichen und nicht viel mehr.
Ja, und bei mir war es so, ich weiß, ich war sehr oft frustriert, vor allem in den ersten Jahren, weil ich gemerkt habe, ich mache hier gerade Aufgaben vor 100 Jahren. Also und wenn ich dann war ich auch noch am Bauhaus, eben im Praktikum. Waren da damals noch im Keller bei denen und ich sehe halt, okay, die Bauhäusler haben dieselben Übungen gekriegt wie ich heute. Und dann frage ich mich natürlich, ist das noch zeitgemäß in einer Welt, die mittlerweile sich sowas von beschleunigt und digitalisiert hat ja auch? Ist es wirklich immer noch notwendig, irgendwelche kleinen Rechtecke dann per Hand so gründlich wie möglich zu füllen oder so, ne?
Ja, auch ich musste das machen.
Und so gleich kann das irgendwie nicht sein, dass alle das Gleiche machen müssen, um es zu verstehen. Also.
Nee, aber ich glaube, ich bin da ja bei euch. Ich habe nur manchmal das Gefühl, weil da mal so kurz den 10. Mann zu spielen, weil ich immer der Meinung bin, dass dieses Generieren von Formverständnis ist ein meines Erachtens wichtiger Punkt in der Gestaltung. Das ist auch eine intellektuelle Herausforderung, das zu meistern. Sei das in der Form, sei das in der Fläche, also in der Fläche oder im Volumen. Mhm. Und ich glaube, dass wir als Designerinnen und Designer durch das Begreifen oder das Erkunden von Welt durch Formulierung sozusagen, also durch Gestaltung, so wie wir das tun, einen dezidiert eigenen Blick auf die Welt haben. Und da auch der ist eben anders vielleicht als Wissenschaftler, transformatorischer. Also wir können Sachen verändern und erkennen dadurch total viel. Und das ist super, super begehrt in diesen interdisziplinären Prozessen. So, das ist das, was alle wollen. So, weil neben dem Richtigmachen, was vielleicht wir gar nicht so gelernt haben, aber dem richtig machen, wird ja auch dieses Disrupten total gewollt, weil das kommt ja dann automatisch im Erkennen von Mustern, will man ja die Störung erzeugen, weil man ja an Innovation interessiert ist. Mhm. Und deswegen bin ich ja der Meinung, dass es vielleicht gar nicht so doof ist, doch auch diese alten Sachen, diese alten Übungen sozusagen zu machen, weil vielleicht kennt ihr dieses Buch Papier von Vorname Zeyer, das ist so ein dickes Ding, das hatte mir jetzt eine Kollegin empfohlen, ich kannte das nicht und ich bin ja total umgefallen, Wahnsinn, was man machen kann, nur mit einem Stift und mit einer Schere und Papier, so völlig crazy und was man durch diese Auseinandersetzung damit ja aber eigentlich auch verstehen lernt, ist ja aber auch total wichtig, gleichzeitig habt ihr aber auch recht, das kann nicht alles sein. Ne, das ist ein Teil. Deswegen denke ich, ist es andere Frage, ist denn das Designstudium zu kurz, weil man eben sozusagen neben dem Erlernen der Basics sozusagen noch so viele andere Basics mit dazulernen muss, dass man das in 3,5 Jahre, 4,5 Jahre BA, MA-Studium gar nicht reinbekommt.
Ich würde gerne, bevor wir darauf eingehen, vielleicht nochmal auf, was du meinst gerade, das sozusagen das Stören im Grunde Das ist so eine Kernkompetenz des Designers ist oder der Designerin, würde ich dir vollkommen zustimmen. Ich glaube nur, dass das genau nicht das ist, was gefördert wird. Also ich glaube, wenn sozusagen wirkliche Systemsprenger oder Sprengerinnen da sind, die wirklich auch mal Dinge verändern wollen, Dinge anders sehen, wirklich auch mal eine andere Wahrnehmung von etwas haben, dann ist das die allergische Reaktion von so einem System wie einer Hochschule oder von, ich glaube, von allen Systemen, so ein Selbstschutzmechanismus, die Störer rauszuschmeißen und die nicht als Potenzial zu erkennen. Und das, glaube ich, ist etwas, was eigentlich in der, gerade im Design, weil du ja es zum Beispiel beschreibst als Kernkompetenz, erkannt werden müsste, sofort, eigentlich müsste man genau dann dahin gehen und müsste gucken, warum stören die denn, wo ist denn das Problem, warum fühlen die sich nicht wohl in irgendeinem Setting oder was auch immer. Und da liegt nämlich auch ein Potenzial. Das ist nämlich eigentlich immer wie so ein Funkenschlag, so ein Hinweis auf etwas, was man optimieren könnte oder sowas. Also so viel dazu. Und da glaube ich, sind die meisten Strukturen schlecht drin und eben auch Hochschulen. Genau. Und ja, jetzt können wir gerne über die Dauer von der Hochschulausbildung reden.
Aber wenn ich mir so angucke, wie lange meine Kommilitonen und auch ich studiert haben, dann würde ich dir zustimmen. Ja. Weil ich würde sagen, ein Bruchteil meines Jahrgangs, also zumindest meines Bachelor-Jahrgangs, hat in Regelstudienzeit abgeschlossen.
Ich habe irgendwie keine so eine richtige Meinung dazu, weil ich glaube, wie gesagt, Unis sollten da ermöglicher sein. Und soweit ich das bei meiner Uni sagen konnte, ist das so gewesen, dass da jetzt erstmal ziemlich lange niemand was gesagt hat, wenn du echt ordentlich überzogen hast. Und die haben auch nochmal, das Bachelor ist 8 Semester in Potsdam. Und dann finde ich irgendwann auch okay, wenn mal ein bisschen Realität kommt. Und du mal aus
Ja, bei mir waren es halt 6 Semester, ja. Ne? Und dann sind halt meistens genau. 8 draus ja. geworden. Ja.
Also so irgendwo dazwischen, jetzt mal unabhängig davon, ob jetzt diese Semestersache oder das System funktioniert, würde ich sagen, von die Dauer, um dann irgendwann wirklich mal in die Realität zu kommen, so irgendwo dazwischen liegt schon eine ganz gute Dauer. Mit einem Master dann on top ist man ja eh ganz gut zeitlich versorgt irgendwie.
Ja, genau. Ich meine, man kann ja, man kriegt es ja alles irgendwie unter, ne? Also dieses, ich finde ja auch immer, dass das Studium ein ganz wichtiger, also oder eine ganz wichtige Beschäftigung in einem ganz wichtigen Moment des menschlichen Lebens ist. Also das ist ja voll die coole Zeit. Der ganze Stoffwechsel funktioniert noch hervorragend.
Gelenke.
Die Gelenke, genau. Man kann auch sehr lange sitzen. Man kann halt auch noch so viel lernen. Ne? Also der ganze Geist ist noch so auf Input getrimmt und gleichzeitig begehrlich auf Output. Und Das ist ein tolles Wechselspiel, in dem sich, also wo wir als, also ich spreche jetzt mal für mich als Teil der Hochschullandschaft, eine große Verantwortung haben, da zu prägen oder Prägung zuzulassen. Ne? Also dieses auch zu sagen, okay, jetzt kommen die Studierenden oder der Student, die Studentin längere Zeit nicht, na, was ist denn da los? Naja, die hängen da, die machen da irgendwas Politisches, die hängen im besetzten Haus rum oder irgendwas so. Dann denke ich, na dann, alles klar. Ja. Sehen wir uns nächstes Semester. Also das muss ja okay sein. Ne? So, auf der anderen Seite bin ich aber auch Teil der Hochschullandschaft und sage, ja, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass du gerade total viel auch hier lernen könntest für das, was du da im besetzten Haus tust. Ne? Also das, aber mehr als sagen können wir nicht, wir sind ja keine Lehrer in dem Sinne, dass wir oder in so einem preußischen Sinn, was Lehrer sein sollte. Ne? Und finde aber, dass, wenn ich hier gerade nochmal eure Form aufschlage und eben wirklich diesen tollen Text von Vera Sacchetti sehe und die eben sagt, Design ist Vermittlung, dann ist es vielleicht gar nicht so sehr zu trennen, die Arbeit in der Designpraxis von der Arbeit in der Designausbildung. So, also vielleicht ist das ja, und ihr macht ja in gewisser Weise ja sowas Ähnliches. Ne? Mhm. Also ihr seid ja in gewisser Weise auch Designvermittler, oder nicht?
Ach, absolut. Ja, ich finde auch, wir sind natürlich ein bisschen, also ich finde, wir sind in einer absoluten Luxusposition und natürlich auch einer Machtposition, die man sich, die wohl reflektiert gehört. Und ich habe auch höchsten Respekt immer, wenn ich so denke, wie setzt man denn jetzt das alles eigentlich praktisch um? Und da bin ich auch immer wieder total begeistert von einfach den Menschen, die wir so in der Form, die wir so von anderen Menschen ja im Grunde meistens vermittelt kriegen. Denke ich so, krass, also erstens, die Probleme liegen auf der Straße meistens. Eigentlich sind sie meistens in solche krassen Normalitätsgewebe eingesponnen, dass man sie eben nicht mehr richtig wahrnehmen kann. Aber sie sind da, überall sind Dinge, die man irgendwie verändern kann. Und ich bin dann immer wieder begeistert, was es so für praktische Anwendungen irgendwie gibt. Ich so denke, krass, das ist echt gutes Design, das ist gute Vermittlung. Und toll, dass wir das irgendwie weiter zeigen dürfen.
Empfindet ihr das als Herausforderung, wenn, so wie Vera Saschetti das gerade schreibt, dass Design sich von der Idee lösen muss, physische Dinge zu erzeugen? Also gerade in, ich sag jetzt mal so, die Form, die ja sehr auch auf die Darstellung von der Gestaltung physischer Dinge herkommt?
Als Herausforderung eigentlich nicht. Ich freue mich eher drüber, glaube ich.
Ja.
Was findest du daran gut?
Ich habe ja selber im Master auch integriertes Design studiert und ich würde auch heute sagen, ich habe auch in gewisser Weise Transformationsdesign da studiert, auch wenn die das da nicht so genannt haben. Und wir haben, also bei uns ging es halt immer um gesellschaftliche Relevanz, um Strukturen, wo man sich so reindenken soll, wo man mal gucken soll, kann man noch eine Stufe höher gehen. Also hier ist vielleicht, kommt der Designer rein, aber kann man nicht noch mal gucken, was da drüber passiert und da drüber und ob man nicht das Briefing komplett neu denken muss und dann daran ein ganzes System neu denken muss. Natürlich super anstrengend auch und auch als Studierendenschafter in diesem kleinen Masterstudio waren wir auch immer wieder komplett überfordert, muss ich auch sagen, weil das natürlich irgendwann sieht man nur noch das Große und dann weiß man gar nicht, wie soll man da angewandt jetzt wieder reingehen. Aber deswegen, mich freut das total, wenn ich sowas sehe.
Ja, und ich komme ja von den Möbeln und wollte ja weg von konkreten Objekten und weil das lag unter anderem dann noch daran, weil ich bin halt auch, glaube ich, einfach ein zutiefst politischer Mensch und ich kann nicht, musste ich irgendwie mehr Aussagen treffen können, als jetzt einfach über ein Objekt, also ein reines physisches Objekt. Ich meine, die Form im Grunde ist jetzt auch ein Objekt, aber da muss man sozusagen das Heft sozusagen trennen von den Inhalten. Mit den Inhalten kannst du natürlich viel, viel differenzierter Positionen vermitteln und eben nicht nochmal nicht physische weitere Projekte weitergeben, sozusagen. Also.
Ja, und das macht ihr ja in der Form. Ihr besprecht ja sehr viele interessante und wichtige Dinge. Also auch gerade der Text von Michel Christensen und Florian Conradi, oder? Eigentlich sind da sehr viele Sachen drin, die gestaltungsrelevant sind und Gestaltung, so wie auch ich Gestaltung verstehe, sind. Ich habe mich dann aber gefragt, ja, was ist denn, jetzt ist da so viel tolles Zeug drin, wo ist denn das, was ich früher nie so interessant fand, nämlich die gerenderten Fahrzeugstudien? wo sind die denn jetzt? Ne? Also der Design-Report ist zu. Ich weiß gar nicht, was es noch, da gibt noch die VDI-Nachrichten oder sowas, aber die, wo findet denn dieser Teil der Gestaltung, ich sag mal, publizistisch statt, der eigentlich ja auch richtig und wichtig ist, ne? Also eine Straßenbahn muss auch gestaltet sein und das ist richtig, dass die gestaltet wird und das machen sehr intelligente Menschen. Und ich fand immer, die Form war auch ein Sprachrohr für, oder ein Zeigerohr, ein Zeigestock, anstatt im Sprachrohr, das ist der Zeigestock, für diese Leistung, sagen wir mal. Und wo sind die denn jetzt hin?
Auch in der Form.
Ja, auch in der Form. Also gerade, ich finde, der Otto-Zapf-Artikel,
der ist allerdings
in der vorherigen, also nicht die Krisenausgabe, die du jetzt am Bahnhofskiosk gekauft hast, sondern die davor, das ist so ein zeitloses Formthema. Also das hätte, glaube ich, zu jeder Zeit so in der Form stehen können. Und das ist
und ist eben ein klassisches Produktdesign-Thema. Also der war eben so ein Wegbegleiter von Dieter Rams und ist aber so ein bisschen in der Geschichte verloren gegangen, obwohl er eigentlich die viel größeren Möbeldeals, der hat für Knoll international eben gigantische Möbeldeals in Amerika gemacht. Also so eine Geschichte ist das eben. Und der hat so das ganze Bürointerieur sozusagen neu gedacht, weil er so der Erste war, der flexible Bürosysteme entworfen hat. Und wir schließen eben nichts aus. Also weil uns bewusst ist, dass Design nicht eine Sprache nur haben kann, sondern weil es immer komplex ist. Es ist immer eingebettet in komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge. Und wir haben den Inhalt ja auch vergrößert, der Form, damit wir mehr Perspektiven abdecken können. Damit man eben nicht das Gefühl hat, irgendwie, was weiß ich, Krise hat nur diese eine Perspektive. Deswegen kriegt man auf jeden Fall auch gerenderte Straßenbahnen in der Form früher oder später.
Ja,
bin ich mir ziemlich sicher sogar.
Nein, das ist ja auch okay. Ne? Also das ich habe lange gebraucht, wahrscheinlich, weil ich mich auch davon so aus meiner eigenen Biografie oder sag mal Studiumsbiografie so freischwimmen musste. So dieses, dass ich will das nicht, ich will keine Straßenbahn rendern, ich will das nicht. So, und deswegen bin ich da immer so picky, wenn ich sowas sehe oder irgendein.
Hast du Industriedesign?
Ich hab Produktdesign an der HTW Dresden studiert. Genau, da war das, da haben das, also ich habe das nicht gemacht, das wurde aber gerne gesehen von den Professorinnen und Professoren, wenn das die Kommilitonen gemacht haben, und ich hatte da immer keine Lust dazu. Und aber wenn wir gerade auch über das Magazin sprechen, ne, das ist ist 2020 und ihr macht ein Printmagazin. Und auf der Webseite kann man so ein paar Artikel so ein bisschen lesen, angeteasert, aber das Wissen ist dann doch zwischen den Deckeln. Warum macht ihr ein Magazin und warum ist das euer publizistisches Format?
Nina.
Das ist lustig, weil ich die Frage schon vor einer Woche beantworten musste. Und ich glaube, dass wir als DesignerInnen immer irgendwie an Printprodukten interessiert sein werden. Also ich glaube nicht, dass diese Liebe zu Print, dass die verschwinden wird bei den Leuten, die selber gerne Printprodukte machen. Das glaube ich wirklich nicht. Und das andere ist, dass wir auch an vielem arbeiten, was man da zum Beispiel noch nicht sieht auf der Internetseite. Also wir hacken ja schon hinter den Kulissen so einige Sachen aus, aber da können wir jetzt noch nicht so richtig drüber reden, weil das kommt ja alles noch.
Okay.
Es ist schon so ein Kanon, den wir versuchen abzudecken. Ich fand übrigens auch noch, das habe ich von Stefan, unserem Vorgänger, gelernt, was ich eine sehr schöne Perspektive fand, ehrlich gesagt, weil ja natürlich ein Buch nichts anderes ist als ein Medium und dann eben auch ein Speichermedium, und zwar eins, was du nicht so leicht fälschen kannst oder verfälschen. Du kannst eine Information nicht so leicht verändern, wie du es zum Beispiel im Internet könntest, und deswegen ist die Information per se schon mal glaubwürdiger. Die ist nicht unbedingt wahrer, aber sie ist glaubwürdiger als Quelle zum Beispiel. Und das fand ich irgendwie eine schöne Idee. Also man gießt praktisch wie so ein Abbild des Zeitgeistes einfach, ne? Wie so eine Time-Capsule und so in die Welt. Und das finde ich einen super schönen Gedanken irgendwie. Und im Internet geht es so nicht. Zumindest habe ich nicht die IT-Fähigkeiten, da etwas so Sicheres zu bauen, das so eine archivierende Kraft hätte.
Aber hinsichtlich, ich sag mal, dem Open Access-Gedanken oder dem Open Data-Gedanken, sind die Sachen ja dann doch sehr, ich sag jetzt mal, proprietär im Heft. So, man kann das Heft, also man kann sich sozusagen, jetzt ist es blöd mit Corona, weil man immer diese Maske aufhaben muss, aber wenn der Zug verspätet, dann kann man sich in den Kiosk stellen und die Form lesen und dann da auch wieder reinstellen und dann gehen, aber eigentlich muss man es immer immer kaufen. Ne? Und ich hatte ja letztens zum Beispiel, fand ich, ja, ist ja auch in Ordnung. Also ja, ist das Frage, ist das so in Ordnung?
Ich würde sagen, ja.
Und ich würde sagen, wir arbeiten ja auch dran. Werden ja noch viele Dinge passieren. Ach
so, okay, cool.
Aber
cool,
so oder so finde ich sozusagen den Gedanken, Inhalte durch Geld jetzt sozusagen zu limitieren, schon nicht verkehrt. Jetzt nicht unbedingt, weil ich jetzt Turbokapitalist bin, im Gegenteil, sondern es ist ja wirklich im Verhältnis zu, was man sonst so ausgibt, echt wenig. Ne? Und außerdem garantiert man ja sozusagen auch damit die Unabhängigkeit und die Integrität dieses Journalismus. Und dann ist halt so ein Jahresabo für ein Studi für 45 Euro, denke ich dann so, komm, irgendwie hast du zwei Kästen, nee, ich unterstelle jetzt nicht Studierenden, was sie machen oder trinken, aber
das kommt ja nämlich immer.
Du hast 45 Euro weniger zum Leben im Jahr und ich glaube, wenn man glaubwürdige Informationen und Unterhaltung vielleicht noch ein bisschen möchte, dann ist es das wert einfach.
Ja, und wenn man es auf einen Monat rechnet, die 15 Euro, ne, dann, dann sind das, kann ich schlecht rechnen, 4,30 Euro oder sowas.
Ja, ich habe wahrscheinlich das günstiger als Spotify oder Netflix.
Ich wollte gerade sagen, perfekt. Ich habe auf der Homepage geschrieben, auf dem Studierenden-Abo, das ist ein Kasten Mate im Vierteljahr oder eben zweimal Spotify Premium.
Genau, und das Spotify Premium, also die Form Ausgabe geht offline, ne? Das ist ja auch noch so ein Ding, also die kostet nicht nochmal extra Strom.
Ja, ja.
Also
ja.
Die ist abbezahlt, wenn man die hat.
So ist es.
Das ist eigentlich ganz, ganz interessant. Und die, tatsächlich habe ich, wenn ich jetzt nochmal so durch das Heft durchblätter, was würdet ihr sagen, ich mache jetzt mal, wir können das ja mal so ein bisschen so machen, was ist denn so euer Lieblingsartikel in der letzten Ausgabe, wo ihr denkt, Mensch, das muss man tatsächlich gelesen haben und dafür lohnt sich tatsächlich auch das auszugeben.
Ja, alles.
Favorite.
Nee, dein Lieblingsartikel, sag mal. Was hast du vorgestellt?
Wir stellen dir eigentlich auf Instagram auch immer unsere jeweiligen Lieblingsartikel vor. Haben wir jetzt noch nicht gemacht.
Haben wir für die letzte Ausgabe aber gemacht.
Genau. Also es muss irgendwie mein Lieblingsartikel sein, weil er mir sofort einfällt. Und das ist der gleiche, den auch Nina.
Oh ja.
Das ist der Smoky Bear.
Hervorragend, sehr gut. Ja, erzählt mir, wieso darf man den Smoky Bear nicht zeigen?
Tolle Geschichte. Also es ist wirklich eine grandiose, alles ist eine grandiose Geschichte.
Ja.
Das ist die perfekte Mischung aus Designjournalismus und Design eben.
Und ja, also so viel, was er da drin verwebt hat.
Genau. Vielleicht müsst ihr erstmal erzählen, den Hörerinnen und den Hörern kurzen paraphrasierende Inhaltsangabe, ohne das Ende zu verraten.
Mhm. Okay. Also es gibt in den USA eine Figur, die nennt sich Smoky Bear. Und Smoky Bear steht meistens überlebensgroß an Waldrändern, an Straßen, am Straßenrand und warnt davor, dass man nicht offenes Feuer machen sollte, weil sonst eben der Wald abbrennt. Und
der ist wohl so in Amerika so bekannt.
Bekannter als Mickey Mouse eigentlich, also von der irgendwie Umfragenwerte her sozusagen. Und unser Autor Jonas, der war eben lustigerweise ein Jahr vorher auf einem Roadtrip gewesen in den USA und hatte den bemerkt. Und dann meinte er, als ich in dieser Krisenausgabe gearbeitet habe, meinte er, ja, da gibt es doch diesen Bären. Wie, ihr kennt den nicht? wir so, nee, noch nie gehört. Ja, guck mal, sieht auch ganz toll aus und der soll eben vor Waldbränden schützen. Und es ist wohl auch, er schützt vor Waldbränden. Es ist nämlich statistisch erwiesen, dass es weniger Waldbrände gibt, seit es Smoky Bear gibt. Ja. Und dann ist er eben auf die Suche gegangen, wo kommt denn jetzt eigentlich her, der Smoky Bear? Und tatsächlich ist es eine groß angelegte Kampagne gewesen, um nach dem Zweiten Weltkrieg die Bevölkerung Amerikas wieder dazu zu überzeugen, dass Werbung auch was Gutes sein kann. Also es war eigentlich eine riesige Werbekampagne für die Werbeindustrie an sich. Also die sich gedacht haben, okay, wir brauchen jetzt eine Charity-Aktion, damit die der Durchschnittsverbraucherin wieder Vertrauen schöpft in die Werbung, was wohl eben nicht mehr da war zu dem Zeitpunkt. Ja, und wir, Jonas hat eben diesen unglaublich schönen Text darüber geschrieben, hat mit verschiedenen...
Aus der Corona-Quarantäne.
Ja, genau. Also wir haben ihn immer nur so, ja, geht's dir gut? Und er so, ja, ich habe gerade nach San Francisco geskypt oder Los Angeles oder
mit wo. Mit dem MIT. Genau. Also sagen, es ist auch ein Lehrstück darin, was man alles schaffen kann, aus so einer, aus, wo man denkt, dass man ist eigentlich so an einen Ort gebunden, aber man kann mit Passion und irgendwie Intelligenz und so kommt man
Durchhaltevermögen. Ja. Genau, UCLA war es. Also UCLA. Er hatte nach Los Angeles sogar sich vernetzt und einen wunderbaren, auch sehr kritischen Artikel geschrieben, denn Zwischenüberschrift ist Smokey Bear is a racist white pig. Also weil nämlich wiederum der Smokey Bear, der jetzt auch schon wieder etwas älter ist, in seinem Kern auch wieder ein weißer, alter Mann ist. Und das bei bestimmten Bevölkerungsgruppen Amerikas, die vielleicht einen ganz anderen Bezug auch zum Wald haben, natürlich überhaupt nicht gut ankommt.
Weil er immer definiert hat, also natürlich nicht der Bär an sich, also der hat jetzt keinen...
Aber das, wofür er eben steht.
Agenda, genau. Und die Macher hinter dem Bär und die ganze Struktur und überhaupt die Idee über so eine Figur, so eine Art, also eine Macht auszuüben, das sind halt alles, also da gab es in Amerika, es gab einen Artikel, glaube ich, darüber, der so hieß, der eben kritischer Artikel war, das war, glaube ich, die Überschrift.
Die war auch Zitat.
Genau, und ja, und warum wir den eben nicht zeigen dürfen, ist, dass wir die Bilder...
Genau, dann kam die Bildrecherche, wie so oft, der Text ist da.
Man könnte auch nochmal vielleicht als Zeitnot sagen, ich bin ja immer wieder überrascht, wie wenige Studierende meistens wissen, dass Bilder nicht einfach genutzt werden dürfen, auch digitale nicht.
Da müssen wir oft Aufklärungsarbeit leisten.
Genau, haben wir also gemacht.
Das könnt ihr jetzt übrigens gleich nochmal machen, wieso nicht? Ist doch da, kann ich doch nehmen.
Bilder, meistens, nein, so in 100% der Fälle haben sie einen Urheber. Urheberin.
Genau, das sowieso immer. Und dann haben sie meistens noch ein Nutzungsrecht und in dem wird dann halt geklärt, wer es wie nutzen darf. Und in dem Fall ist es eben der Ad Council gewesen. Das ist eben die Institution, die den auch mit erschaffen hat.
Ja.
Den Smokey Bear, ein Lobbyverband sozusagen. Und den haben wir den Text, die haben gesagt, ja, schickt uns mal den Text. Wir haben den dann auch schnell
übersetzt. Also ich habe es an ein Archiv geschickt, die ganz viele Smokey Bear Artikel haben. Und die sind eben verknüpft mit diesem, das ist nicht nur der Ad Council, sondern es ist auch das hier, was würde man hier sagen, Ministerium für Wald und Wiesen sozusagen. Also das Ministerium in den USA, die halt für Naturschutz zuständig ist. Und da musste ich den Text hinschicken, übersetzt, mit so ganz schnell, noch schnell übersetzt, weil wir waren natürlich auf Deutsch. Ja, und dann haben wir gesagt, nee, Bilder kriegt ihr nicht, weil der Text ist nicht konform mit dem, wofür Smokey Bear unserer Meinung nach steht. Und dann waren wir ganz schön vor den Kopf gestoßen und wussten erstmal gar nichts, was wir so richtig tun sollen, weil das war ja einer auch der Gründe, warum wir diese Geschichte haben wollten, weil diese Bilder von dem Smokey Bear, die sind einfach super. Ne? Das ist so Vintage, USA, Werbe, Sprache, also diese 50er, 60er Jahre Zeichnung, das sieht einfach super aus als Grafiker, ne? Also das will man auch sehen. Und dann kommt diese vernichtende Antwort aus den USA. Nee.
Ich habe mich ja auch ein bisschen gefreut, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, weil ich dann immer das Gefühl habe, wir sind auf dem richtigen Weg, wenn uns jemand was verbieten will. Und ich glaube, so ist das halt auch bei diesem Artikel. Also der ist halt typisch Form, also es bettet irgendwie Design in einen größeren Kontext ein, beziehungsweise ist es einfach himmelschreiend, dass es ein großer Kontext ist, es ist politisch, es hat irgendwie soziale Dimensionen und es ist, man merkt eben auch, wie man durch ein gründliches Betrachten von so einer Figur irgendwie komplexe Inhalte aufdecken kann und dadurch wird Design früher oder später immer politisch. Also so, ja.
Ja. Tatsächlich noch eine Fachfrage. Hättet ihr nicht irgendein Bild finden können, was irgendwie CC ist, wo der drauf ist?
Hatten wir ja sogar.
Aber man darf den trotzdem nicht abbilden?
Ich hatte das ganze High-Res-Material hatte ich schon vorliegen. Wir hätten das einfach drucken können.
Nee, du meinst, ich dachte jetzt eher, du meinst sowas, wir hatten zum Beispiel eben, Jonas hat sozusagen ein Foto von sich auf dem High-Res-Autor, Jonas. Mhm. Und genau, aber es ist ja sozusagen im Grunde nur eine Umschiffung. Also du kaufst ja, wenn du ein T-Shirt kaufst von Smokey Bear zum Beispiel, wo der drauf ist, kaufst du ja kein übertragendes Nutzungsrecht zur Abbildung.
Wenn ich aber das Foto von dem Smokey Bear mache, dann bin ich doch Urheber und darf das doch dann benutzen?
Wenn du ein Foto machst von einem Bauhaus in Dessau...
Ja, eben, da wollte ich nämlich gerade hin.
...darfst du das Foto nämlich nicht benutzen, weil Gropius immer noch die Rechte an diesem...
Genau, weil VG Bild dahinter steht.
Genau, du musst eigentlich immer noch, der normale Tourist, der davor steht, nicht, dass man dieses Bild nicht veröffentlichen dürfte, ja, weil man mit jeder Veröffentlichung gleich wieder Geld an VG Bildkunst zahlen muss. Und deswegen haben wir uns entschlossen, Smokey Bear gar nicht abzubilden, weil wir dachten, wir wollen uns nicht mit amerikanischem Recht anlegen.
Ja, und wir waren ja schon, wir hatten die ja schon auf uns aufmerksam gemacht. Also wenn du jetzt, wenn sozusagen du das einfach jetzt posten würdest als Privatperson, dann ist es erstens nicht in einem kommerziellen Zweck. Wir sind immer noch ein kommerzieller Zweck, das darf man auch nicht vergessen. In der Uni oder sowas, das jetzt in irgendwie mal so in so einem Portfolio, also oder so zu zeigen, um studieren, was war jetzt, alles klar. Das darf man nicht vergessen. Und wir hatten die ja schon auf uns aufmerksam gemacht. Also die wussten ja,
dass dieser Artikel erscheinen wird. Mhm. Und wir haben es ja dann umschifft, erstens dadurch, dass wir anderes Archivmaterial hatten, weil Smokey Bear ist ja nicht irgendwie so geboren, sondern es gab natürlich Vorgänger von ihm, die zum Beispiel Bambi sollte eigentlich mal Smokey Bear werden, da hatte aber Disney wiederum was dagegen.
Und Bambi war zu süß.
Bambi war auch zu süß. Ist ja auch süß, ja. Und das hatten wir alles schon vorliegen. Wir haben es dann so gelöst, dass es gab auch mehrere Bären in verschiedenen oder in einem Zoo in den USA, die dann nach Smokey Bear benannt wurden. Und davon gibt es eben Fotomaterial. Und die durften wir verwenden und die haben wir dann abgedruckt als kleines Trostpflasterchen.
Ich finde, das ist ja ganz toll geworden.
Aber es macht es bringt noch so eine humorvolle Ebene rein, die ich dem Thema gar nicht zugetraut hätte, als ich dieses Abstract da zum ersten Mal gelesen habe.
Und ich finde das ja total super, dass dieser Artikel noch diesen, ich sag mal, den sehr kritischen und den sehr, ich sag mal, akademisch-intellektuellen Artikeln noch mit beisteht. Ne? Der macht das ganze Heft ja so rund. Ne? Also die Okay, nee, ich wollte ja nie lobhudeln, aber das finde ich tatsächlich, das gibt dem Heft tatsächlich eine Wärme mit rein, die dem Heft auch sehr gut tut an der Stelle. Ja. So. Ja.
Danke.
Ja. Ich gucke gerade auf meinen Zettel, ich habe tatsächlich keine kritischen Fragen mehr. Noch nicht mal mehr wohlmeinende Fragen. Wie ist das bei euch? Wollt ihr noch was erzählen? Außerdem sind wir knapp bei der Stunde.
Okay, super. Ich würde gerne noch sagen, ich habe letztens, ich glaube schon 3 von 4 oder so Podcasts gehört von Hurra Hurra und bin sehr angetan. Ich muss auch dazu sagen, ich bin ja auch großer Hurra Hurra Festival-Fan und ich zehre ja immer noch von Kontakten und Inhalten, die ich da geknüpft habe.
Kann ich bestätigen. Und also passiv bestätigen.
Also es ist ja kein Zufall, dass eine Vera Sacchetti und
eine Vivian Taubmann. Obwohl die schon vorher.
Vivian Taubmann hatten wir schon vorher, das stimmt.
Hatten wir schon.
Ich weiß, genau. Die steht hier nämlich in dem anderen Heft, was ich hier habe, nämlich dem Ostheft. Ist die nämlich drin. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Ja.
Und ich finde tatsächlich, dass also so innerhalb dieser Strukturen, wie eine Hochschule ist, macht ihr schon sehr gute Arbeit in Halle, muss ich dann nächstes Mal sagen. Wir hatten schon viele Praktikantinnen aus Halle und die waren alle ganz.
Ja, ich kenne auch eine, ja.
Viele Grüße. Shoutout. Sagt man ja immer im Podcast.
Shoutout. Ach, das wusste ich nicht. Ich bin ja so ein schlechter Podcast-Hörer.
Machst du Podcasts nicht für dich oder wie?
Na doch, ich mache die für mich, aber ich höre keine. Das ist ein Drama. Das ist ein. will sich bei mir nicht ergeben, dass das passiert. Ja. So, aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Ja. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank dir, dass wir hier sein durften.
Ja, total. Wir haben uns super gefreut auch.
Cool. Und toll, dass dir das Heft gefällt. Ja. Auch wenn du jetzt nicht zu positiv bist.
Okay. Dann macht's gut. Vielen Dank.
Dankeschön.
Der Design-Podcast der Burg.